2. Timotheus, Kapitel 4. Man merkt, dass der Paulus am Ende nochmal richtig Druck macht. Wir haben hier so die letzten Abschnitte, die der Paulus wahrscheinlich überhaupt geschrieben hat, vor uns. Und es bekommt immer mehr den Charakter des Vermächtnisses. 2. Timotheus 4, Vers 1 folgende. Zehn Minuten geredet habe, dann kann ich ja wieder reden. Patentmittel gegen die Heiserkeit ist einfach weiterreden. Das ist wie mit Muskelkater. So ermahne ich dich. Habt ihr? Einige haben noch das Strickzeug, ich brauche jetzt die Bibel im Augenblick. Ist mir schon lieb, wenn ihr jetzt reinguckt. Ja. Zweite Timotheus, Kapitel 4. Steht im Neuen Testament. Ja. So beschwöre ich dich nun vor Gott, so heißt es eigentlich. Ganz starker Ausdruck. Ich bezeuge vor dir inständig, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und ich beschwöre dich bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Predige das Wort. Und gleich Stück für Stück besprechen. Ich habe das im Laufe der Tage in den Bibelarbeiten schon mal gesagt, dass im Neuen Testament sehr viel häufiger vom Gericht Gottes die Rede ist, wenn Mitarbeiter, wenn Christen angesprochen sind, häufiger als dass diese Gerichtsbotschaft nicht Christen gegenüber gesagt wird. Warum? Einer, der sowieso nicht an Gott glaubt, für den ist das Gericht Gottes eh kein Argument. Nicht? Und der Mensch ist durch Drohung sehr wenig zu bewegen. Das, was gewinnt, was befreit, was überzeugt, ist der Beweis der Liebe Gottes, der den Menschen sucht. Aber mit ganz starker Deutlichkeit redet die Bibel den Mitarbeitern gegenüber vom Gericht Gottes. Wir, die wir Gott kennen, wir wissen doch, wie ernst die Sachen stehen. Dass es um Tod und Leben geht. Dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass Leute, die Gott nicht kennen, Gottes Heiligkeit nicht ernst nehmen können, das ist ja nicht weiter verwunderlich, das ist ja normal. Aber wer Jesus kennengelernt hat, der hat seine Heiligkeit kennengelernt oder er kennt ihn im Grunde nicht. Deshalb drängt der Paulus hier und sagt, wir arbeiten im Angesicht des kommenden Richters. Ich beschwöre dich, sagt er, ich beschwöre dich vor Gott und Christus, der kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Alle missionarische Arbeit, alle Jugendarbeit geschieht letzten Endes von dem Wissen her, dass Menschen ohne den gekreuzigten Jesus in Ewigkeit verloren gehen. Und sie wird nur zur missionarischen Arbeit, wenn wir als Mitarbeiter dies wirklich sehen. Wenn die missionarische Arbeit eine Aktivität wird zur Förderung des Gemeindelebens, weil der Nachwuchs kommen muss oder weil die Gemeinde oder die Kirche neue Impulse braucht oder weil eine gewisse Großwetterlage religiöse Bedürfnisse angeraten sein lässt, dann haben wir Zielsetzungen, die einfach nicht durchtragen. Das ist nicht das Motiv der Mission. Ich muss heute noch lachen, wenn ich daran denke, wie mich vor ein paar Jahren mal ein Hamburger, verantwortlicher Theologe der Hamburger Kirche ansprach, ob ich nicht zu ihnen kommen wollte und eine bestimmte Aufgabe übernehmen wollte in Hamburg. Und sie wollten mich als Evangelisten dort in irgendeiner Form einsetzen. Und als ich dann die Motivation hörte, da habe ich fast einen Schreikrampf gekriegt und sagte, ja, wir in Hamburg, wir haben in der Kirche, also ich weiß nicht, schon 30% der Leute, die nicht mehr Kirchenmitglieder sind, und die Austrittswelle, die nimmt rapide zu und so. Und wir müssen uns jetzt ganz neu auf das volksmissionarische Element besinnen. Wie gesagt, das sind die letzten Gründe, du. Die Kirchensteuern gingen flöten, jetzt werden wir missionarisch. Das ist die letzte Motivation. In anderen ist das ein bisschen weniger drastisch, da sagt man, die Gemeinde braucht Belebung. Wir müssen mal evangelistisch, missionarisch werden, damit die Gemeinde wieder lebendig ist. Was ist denn für eine, wir sind doch kein Rudi Carrell-Verschnitt? Wir sind nicht da, um die Gemeinde zu verlebendigen, um interessanter zu machen. Im Angesicht des Gerichtes Gottes sagt Paulus dem Timotheus, predige. Wir wissen, dass Menschen verloren gehen können. Deshalb ist Dringlichkeit hinter der Botschaft, wir verkündigen dann nicht vor allen Dingen das Gericht Gottes, sondern wir verkündigen die rettende Liebe Gottes. Aber wir wissen, dass wir sie verkündigen, weil Menschen verloren gehen, wenn sie sie nicht erfahren. Diese Beschwörung, im Angesichte Gottes zu arbeiten, bezieht sich dann auch noch auf die Arbeitsweise des Mitarbeiters. Sei dir bewusst, dass du vor Menschen alle Motive kaschieren kannst. Die kann man verstecken. Lasst uns so arbeiten, so miteinander umgehen, so reden, so handeln, dass wir vor Gottes Angesicht damit treten können. Er wird uns richten. Nun, ich habe jetzt nicht die Zeit, all die anderen Stellen noch aufzuschlagen, wo Paulus ganz ähnlich argumentiert. Vor allen Dingen 2. Korinther 5, ein ganz wichtiges Kapitel, hilft uns da weiter. Das könnt ihr ja dann für euch mal lesen. Das ist das Erste, das Arbeiten im Angesicht Gottes. Jetzt heißt es hier in Vers 2, also, ich beschwöre dich, jetzt predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Es komme gelegen oder ungelegen. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da werden sie die gesunde, heißt ja auch immer gesund machende Lehre, nicht leiden, sondern nach ihren eigenen Begierden werden sie sich selbst Lehrer aufladen, wonach ihnen die Ohren kitzeln, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Mythen kehren. Du aber sei nüchtern, allenthalben leide willig, tue die Arbeit des Evangelisten, richte deinen Dienst redlich aus. Ist dein zunächst, dann gehen wir weiter. Einen Augenblick will ich dabei verweilen, dass wir fragen, was ist eigentlich Verkündigung? Hier in diesem Abschnitt kommen zwei Ausdrücke für Verkündigung vor. Luther übersetzt sie beide mal mit dem verhängnisvollen Wort Predigt. Und das ist eine ganz schlechte sprachliche Entwicklung gewesen. Jetzt hat man sozusagen ein Sonderwort gefunden. Predigt, das ist alles, was fromm geredet wird. Im Unterschied zu anderer Rede. Es geschieht hier in der deutschen Sprache genau das Gegenteil von dem, was in der griechischen Sprache geschehen ist. Denn der Paulus und die Zeugen des Neuen Testamentes haben für die Verkündigung des Evangeliums kein frommes Sonderwort geprägt, um zu sagen, das ist eben was ganz Besonderes und deshalb müssen wir jetzt eine spezielle Vokabel dafür reservieren, sondern sie haben ganz bewusst weltliche Ausdrücke aus der weltlichen Kommunikation, aus dem Medienbereich genommen, um damit zu verdeutlichen, was die Verkündigung ist. In Vers 2 predige das Wort, da steht der Ausdruck Kerux im Neuen Testament. Oder Kerusso, das heißt Herold sein. Und in Vers 4, da heißt es, tue das Werk eines Evangelisten, Evangelistes. Nun haben wir ja da schon merkwürdige Gedankenverbindungen mit. Ich muss euch deshalb erklären, was die im Römischen Reich waren, die Herolde und die Evangelisten. Da gab es nämlich Kasernen in Rom mit solchen Leuten. Und die wurden immer in Aktion versetzt, wenn die kaiserliche Regierung mal wieder was offiziell zu verkünden hatte. Es gab noch keine Printmedien und kein TV. Also musste man noch andere Möglichkeiten benutzen, um das, was nun offiziell beschlossen war in der Regierung in Rom, im ganzen Reich von Spanien bis in den Irak hinein bekannt zu machen. Es war ja eine Riesenaufgabe. Die mussten in Ägypten bis Aswan runter und in Britannien die Sachen rumbringen, die in Rom entschieden worden waren. Steuererhöhung um 10% zum Beispiel, weil die Trüffel teurer geworden waren und in Rom die Gelage sonst nicht mehr liefen und so. Oder für die Aufrüstung. Dann wurden mit Depeschen Herolde, verrückterweise nannten sie die dann auch Evangelisten, die das Evangelium ins Land brachten. Denn das waren die Herrscher ja immer von überzeugt. Das, was sie verkündigen ließen, war immer das Evangelium, war immer die Freudenbotschaft. Zumindest für sie selber. Für die anderen war es meist eine Schreckensbotschaft. Steuererhöhung. Kaiserin hat ein Kind gekriegt. Das Elend geht noch weiter, hieß das für die im Dorf. Wir, die in Rom sagten, wir bleiben noch an der Macht oder so, ne? Also, das ist schon ein bisschen ironisch fast. Das waren die Evangelisten. Ihre Aufgabe war eine doppelte, oder ihr Auftrag war durch zwei Kennzeichen beschrieben. Einmal, sie waren nicht Hausierer, sie kamen in offiziellem Regierungsauftrag. Sie sprachen mit offizieller Beauftragung. Das war so, als wenn bei uns Gesetze Bundesgesetzblatt heißt das, nicht? Veröffentlicht sind. Das ist ein amtliches Blatt. Wenn das dort veröffentlicht ist, tritt es in Kraft. So war das, wenn ein Herold auf dem Marktplatz aufgetreten war und hatte die kaiserliche Botschaft verkündet, dann war jeder juristisch verpflichtet, sich danach zu halten. Dann konnte man sich nicht mehr rausreden. Das war offizielle regierungsamtliche Mitteilung. Und jetzt galt das. Die kam nicht mit einer Privatmeinung ein und sagt, hätte ich doch nicht mal Lust, dir zu hören oder so, sondern das ist Befehl der kaiserlichen Regierung. Dieses Offizielle ist das Kennzeichen der Herolde und Evangelisten. Sie haben eine Bevollmächtigung. Sie sprechen wie Botschafter im Namen der Regierung. Und das Zweite ist, die Evangelisten bringen natürlich diese Botschaft in solche Bereiche, in denen sie noch nicht bekannt sind und in denen man sich noch nicht darauf einstellen konnte. Deshalb gehört zum Wesen der Evangelisation immer die Bemühung um Grenzüberschreitung. Es soll ein Stück weit mehr die das erfahren, die sich noch nicht darauf einstellen konnten. Diese beiden Elemente gehören ja dazu. Das muss man manchmal sehen. Das erste vor allen Dingen, wir reden nicht als Propagandisten. Wir sind nicht Hausierer, sondern wir sprechen im Auftrag des Herrn. Wir haben eine offizielle Mission. Vom Hören unseres Wortes hängt etwas ab. Wie man sich dazu stellt, entscheidet über Leben. Es ist nicht unsere Privatmeinung, die wir da unverbindlich sagen. Wir sprechen im Namen des Königs. Nicht wir machen die Botschaft, sondern der König aller Könige hat die Tatsachen geschaffen. Wir gehen hin und rufen seine Herrschaft aus. Jetzt kehrt um, stellt euch darauf ein, werdet Untertan dieses Königs, folgt ihm nach. Das ist Verkündigung. Drittens, wie soll die Verkündigung geschehen? Wie? Wir gucken in Vers 2 rein. Zunächst, also verkündige das Wort wie ein Herold. Stehe dazu. Sei zur Stelle. Gelegen oder ungelegen. Ob's passt oder nicht. Mal haben wir Rückenwind, mal haben wir Gegenwind. Mal lobt man uns und klatscht Applaus, mal schimpft man und bespuckt uns. Sei zur Stelle, sagt der Paulus. Das ist das Erste. Wir dürfen uns freuen, dass Gott uns auch immer mal wieder barmherzige Zeiten schenkt, in denen wir spüren, sein Wort erreicht die Gewissen. Und es ist eine Offenheit da. Und die Menschen nehmen es auf und erfahren die neuschaffende Kraft. Ich bin so dankbar, dass Gott uns Mitarbeiter nicht eine Situation aufzwingt, wie er sie dem Jesaja zum Beispiel aufgezwungen hat. Wenn ihr das mal lest in der Berufungsgeschichte in Kapitel 6, der Jesaja, der kriegte bei seiner Berufung gleich dazu geliefert, dass es keinen Sinn hatte. Er musste, seine Verkündigung war ein Vollzug des Gerichtes Gottes. Predige, damit sie nicht hören und sich nicht bekehren. Am Hören und der Ablehnung des Wortes Gottes durch Jesaja vollzog sich das Gericht Gottes, die Verstockung, die Verhärtung. Das heißt, er verkündigte das Wort Gottes sein Leben lang unter Einsatz seines Lebens und wusste von vornherein, das muss ich tun von Gott her, aber es wird nichts als Ablehnung, als steigende Ablehnung bewirken. Das muss eine furchtbare Lebenssituation sein. Gut, dass uns ein solcher Auftrag nicht zugemutet wird. Gott ist immer auch barmherzig und lässt uns erfahren, wie sein Wort rettend wirkt und Menschen rumbringt und Frucht schafft. Und das ermutigt einen ja auch. Aber lass mal daraus keine falschen Rückschlüsse ziehen. Diese Bestätigung durch das Annehmen des Wortes ist nicht die Motivation zur Verkündigung. Die Gefahr ist so groß, dass wir sagen, ja, wenn die Situation günstig ist, wenn die Leute es wollen, dann sage ich's. Oder dass wir sagen, wenn sie zustimmen, wenn sie annehmen, dann habe ich es richtig gesagt. Wenn sie drauf spucken, wenn sie dagegen sind, dann habe ich es irgendwie noch nicht richtig gesagt. Da müssen wir noch einen anderen Trick finden. Was ist denn für ein Schwachsinn? Meint ihr, es gäbe eine Methode, wie man den Menschen das Evangelium unterjubeln könnte? Wir müssen uns bemühen, so sehr uns die Liebe Gottes treibt, es verständlich zu machen, es deutlich zu vermitteln, einzuladen. Aber es gibt keinen Weg, der garantiert, dass die Botschaft von Christus angenommen wird. Einladend, werbend und klar soll sie gesagt sein. Aber sie bewirkt dann Annahme und Ablehnung, Öffnung und Verhärtung. Und das ist auch für die Mitarbeiter eine harte Sache. Das erträgt man nur schwer. Das schlägt uns nieder. Und wir spüren, dass sich plötzlich eine Wand schließt und man rennt gegen die Wand, es dringt nicht durch. Die Feindschaft geht hoch. Predige, sagt Paulus dem Timotheus. Und bitte, wenn er es jetzt nicht mehr mit diesem Wort Predigt hört, sondern das Herold, dann bezieht ihr es auch nicht mehr auf die offiziellen Tätigkeiten von Pfarrern, wenn sie einen Talan gezogen haben oder im Gottesdienst oder sonst irgendwo. Nicht? Dieses Herolden geschieht, sage ich euch, viel mehr in euren Klassen und an Arbeitsstellen als in Veranstaltungen, die wir Evangelisationen nennen. Das merken wir auch an diesen Abenden. Es ist, da wo man im Beruf und in der Schule steht, steht man sehr viel weiter draußen im Bereich der Leute, die es noch nicht gehört haben und sich noch nicht auf die Herrschaft Jesu Christi haben einstellen können. bis man in so eine Veranstaltung, wie wir sie ja abends machen, die Leute reinkriegt, die Jesus nicht kennen, dann merkt er ja, wie wahnsinnig schwer das ist. Wie viele sind eingeladen worden auf den Straßen jetzt in diesen Tagen und wie wenige davon haben sich einladen lassen. Ihr macht doch die Erfahrung. Ich halte es für, solche Veranstaltungen haben, können ihren Sinn haben. Sie haben Höhepunktcharakter und Ermutigungscharakter und Festcharakter und der ein und andere auch, der Randsiedler ist, wird erreicht. Aber die Speerspitze der Mission ist das nicht. Deshalb ist es ganz verhängnisvoll, Evangelisation als Ausdruck schon nur zu verwenden für solche Wochen, wie wir sie jetzt abends machen. Biblisch gesprochen ist Evangelisation das Überbringen der offiziellen Nachricht von der Königsherrschaft Gottes hinein in Bereiche, in denen man sich noch nicht hat darauf einstellen können. Das heißt, wenn du in einer Klasse bist, dann bist du der Evangelist. Wenn du ringsum die Leute sitzen hast, vielleicht hast du noch einen zweiten Christen dabei, oder vielleicht drei, vielleicht fünf, ich weiß nicht, vielleicht bist du aber ganz alleine in deiner Klasse. Da bist du Evangelist. Das ist die typische Evangelistensituation. Auf dem Marktplatz, wo man noch nicht weiß, was der König zu sagen hat. Hier sprich. Das ist der Vorposten. Sei zur Stelle. Ob gelegen oder ungelegen. Mal Rückenwind, mal Gegenwind. Was ist zu tun? Das ist jetzt der nächste Punkt. Unter wie soll die Verkündigung geschehen? Wir haben gesagt, einmal sei zur Stelle. Zweitens, wie ist es zu tun? Oder was ist zu tun? Drei Dinge werden hier genannt in Vers 3. Nein, Vers 2. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Weise zurecht, das ist das, was der Ausdruck, der da gemeint ist, der kommt aus der Gerichtssprache und heißt einfach überführen. Einen Schuldigen seiner Tat überführen. So wie der Staatsanwalt das tut. Der Richter in einem Verhör oder mit Argumenten oder mit Beweisen. Jemandem aufzeigen, dass er schuldig ist. Das meint der Paulus hier. Weise zurecht, überführe. Decke Sünde auf. Rede davon, warum das Leben zugrunde geht, was Trennung von Gott ist. Der Mensch weiß von Natur aus nichts von der Sünde. Sein Gewissen ist zerstört. Deshalb überführe. Das nennt der Paulus als erstes. Ich halte das für sehr wichtig. Und deshalb, weil ich bei mir selber spüre, wie ich diese Aufgabe gerne ausweiche. Ich möchte gerne Jesus anbieten, so einfach ganz positiv nur. Leute, ich weiß, dass niemand sich gerne gefallen lässt, dass man mit ihm kritisch redet und sagt, du, da lebst du ganz falsch. Wir möchten bestätigt und nicht in Frage gestellt werden. Im Augenblick, wo ich in Frage gestellt werde, kommt ein ungutes Gefühl über mich. Und dann versuche ich mich zu verteidigen. Das macht die Sache schwer. Deshalb möchten wir gerne Jesus so ganz positiv anbieten, aber über Sünde und Verlorenheit redet ein anständiger, vornehmer Christ eigentlich nicht. Paulus sagt dem Timotheus, ich beschwöre dich, überführe. Das ist ein Reden zu den Gewissen, dass Gottes Geist dieses Reden gebraucht und einem Menschen seine Verlorenheit zeigt. Die weiß er von Natur aus nicht. Dann heißt es da, drohe. Das ist natürlich nun wirklich der letzte Heuler. Ne? Das ist ja das, was man nicht darf. Man darf ja nicht mit dem Höllenhund in den Himmel treiben. Und also, das ist auch, der Paulus sagt hier, drohe. Da geht es jetzt nicht ums Angstmachen, sondern es geht um Ernüchterung von Besoffenen. Darum geht. What shall we do with a drunken sailor? Das ist das Problem. Es geht nicht um Angstmachen, da liegt ein Problem. Angstmachen, das ist Wenn das die Absicht ist, dann ist da nicht eine große Gefahr drin, dass man Angst ausbeutet und so. Hier geht's darum, dass die selbstgefällige, selbstgerechte, selbstsicher besoffene Art des Menschen, der in tausend Problemen und Gefahren liegt, lebt und nichts wahrnimmt, überhaupt nichts sieht, sagt, was ist denn? Ist da alles okay? Dass der mit der Wirklichkeit, auch der bedrohlichen, bedrückenden Wirklichkeit, konfrontiert wird. Nüchtern sein. Das ist, was durchs ganze Neue Testament geht. Nüchtern werden. Ernüchterung ist oft eine unangenehme Erfahrung. Im Rauschleben ist ein angenehmes Feeling, aber es ist eben betrügerisch und gefährlich und manchmal sogar tödlich. Deshalb geht's auch hier um diese kritische Möglichkeit. Drohe. Und zunächst einmal ist das ja ein Auftrag innerhalb der Gemeinde. Zunächst einmal hat der Timotheus ja Dienst zu tun in den verschiedenen Gemeinden in Kleinasien. Und da geht's darum, sag ihnen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Denk daran, dass man mit ihm nicht spielt. Er ist der Vater in Jesus geworden, aber er ist noch längst nicht unser Kumpel, mit dem wir Schlitten fahren können. Manche Leute, manche Christen leben und reden ja mit Gott, als wäre er ein Kumpel. Dass er auch in der Gemeinde der heilige Gott ist, das beobachten wir an Geschichten in der Urgemeinde, etwa der schrecklichen Geschichte von Ananias und Sapphira. Gott in seiner Heiligkeit ist seinen eigenen Leuten gegenüber konsequenter als den Draußenstehenden gegenüber. Das ist auch berechtigt. Die draußen können ja nicht wissen, wie es um Gott steht. Die, die ihn kennen in seiner Liebe, von denen darf er erwarten und erwartet er, dass sie ihn auch in seiner Heiligkeit ernst nehmen. Deshalb richtet er in seinem eigenen Volk, in seiner Gemeinde, oft so radikal. Ananias und Sapphira ist da so eine erschreckende Geschichte. Und dann ist es, ermahne und ermutige. Da in Vers 2 am Ende. Ermahne, das habe ich euch gesagt, schon verschiedentlich dieser Ausdruck, von dem auch der Ausdruck Tröster kommt. Das ist das Gleiche. Ermahnen, ermutigen, trösten. Im Johannesevangelium wird der Heilige Geist der Tröster, der Paraklet genannt. Dieses Wort steht hier. Ermahne und ermutige, tröste. Die Lagen können verschieden sein, die Situationen der Leute können verschieden sein. Aber tu dies. Der eine braucht, dass man ihm anständig einen ins Gewissen bläst, dass er bleich wird im Gesicht. Und dem anderen, dem muss man ein paar Streicheleinheiten geben, geistliche, damit er aufgerichtet wird. Da geht's nicht nach Schema F, sondern geht's je nach seelsorgerliche Situation, was nötig ist. Und das alles mit Großmut, heißt es da, mit Geduld und im Rahmen biblischer Lehre. Wie soll Verkündigung geschehen? Wir sagten A, sei zur Stelle. B, was ist zu tun? Rede ins Gewissen, drohe, ermutige, ermahne. Dann heißt es da, dass solche Evangelisation, solche Verkündigung unpopulär wird. Ja, das ist ja eine Sache, da ist man verführt, da kann ich mich aber jetzt nicht drauf einlassen, zu versuchen zu analysieren, was wir eigentlich heute in der Jugendarbeit und in Gottesdiensten, in allen Kirchen, ich meine jetzt alle Denominationen, was wir eigentlich für Vorstellungen von Verkündigung haben. Ich rede jetzt von den Gemeinden, für Erwartungen im Blick auf die Verkündigung da sind. Der Paulus sagt, es werden Zeiten kommen, da werden sie Kitzeln in den Ohren haben. Und sie werden Spaß haben an ganz bestimmten Verkündigungsweisen. Geistreich. Und etwas, das ihnen einfach liegt. Sie werden keine Freude haben an der Verkündigung des gekreuzigten Jesus. Das wird nicht laufen.
an der Verkündigung der Königsherrschaft Jesu, an dem Ruf zur Umkehr, wenn sie keinen Spaß haben. Sie werden sich andere Prediger aufladen. Und ich finde es so interessant, was der Paulus da für eine Schlussfolgerung draus zieht. Der sagt ja nicht also, wenn sie dann wollen, dann lasse. Sondern er sagt, sieh, das kommt. Und deshalb beschwöre ich dich vor Gott, leg einen Zahn zu. Du weißt nicht, wie lange sie dich überhaupt noch reden lassen. Du musst die Botschaft vom gekreuzigten Jesus sagen. Ob sie populär ist oder nicht, ob es gelegen kommt oder nicht, sag sie ihnen. Interessant ist, die Untergrabung der Botschaft von Jesus beginnt nicht in der gottlosen Welt, sondern sie beginnt in der Gemeinde der Christen. Der Paulus redet hier von den Christen, die sich die Prediger aufladen wollen, die ihnen predigen, worauf sie Spaß haben, die ihnen nach dem Munde reden, die so predigen, dass ihr Lebensstil bestätigt wird, dass man sich nicht ändern muss, dass ihre ethischen Vorstellungen bestätigt werden, dass das, was man tut, wie man mit Geld umgeht, wie man mit Besitz umgeht, wie man mit Sexualität umgeht, dass das alles bestätigt wird. Sonst werden sie sagen, das ist zu intolerant, das ist zu eng, das ist altmodisch, das wollen wir nicht hören. Das wird kommen, sagt Paulus dem Timotheus. Deshalb mit aller Leidenschaft und Entschlossenheit, beeil dich, tu was. Denn ich werde, jetzt Vers 6, lesen wir weiter. Denn ich werde schon geopfert. Die Zeit meines Abscheidens ist schon da. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Treue gehalten. Der griechische Ausdruck für Glaube und Treue ist derselbe. Bist es? Ich habe Treue gehalten. Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, der Siegeskranz ist gemeint, dieser Olivenzweigkranz, der im Griechischen bei Olympischen Spielen und so verliehen wurde, der ist hier gemeint, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung sein Kommen lieb haben. Da wäre so manches zu sagen. Ich will jetzt hier an diesem Punkt nur eins rausgreifen, weil ich meine, dass das in das ganze Bild passt, das wir jetzt in diesen Tagen miteinander durchwandert haben. Achtet bitte einmal darauf, wie bewusst, wie zielstrebig der Paulus sterben kann. Er wartet auf seine Hinrichtung. Darum geht's hier. Und davon redet er. Im Philipperbrief hat er dann geschrieben, ich habe Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein. Wenn ich weiterleben muss, sagt er, gut, ich möchte Christus verherrlichen. Es sei durch Leben oder durch Sterben. Seht mal, ein Psychologe hat mal gesagt, in dem Maße, es gibt eine gegenläufige Bewegung. Vor 50 Jahren, 60 Jahren war Sexualität in der Öffentlichkeit tabu. Aber wenn die Oma zu Hause gestorben war, dann wurde sie 3 Tage im Wohnzimmer, im Schlafzimmer aufgebahrt, in der eigenen Wohnung. Und selbstverständlich starb man zu Hause. Und alle Kinder waren um Sterbebett versammelt und die Beerdigung fand von der Wohnung aus statt. Über der Tod war in der Mitte der Menschen und das Sterben auch. Es ist schon nachdenkenswert, wie sich die Tabus verdrehen. Dieser Psychologe meinte, ob da ein Zusammenhang bestünde, wäre mal interessant zu untersuchen. Wir leben in einer Zeit, in der Sexualität absolut nicht mehr tabu ist. Man kann über alles ganz öffentlich reden. Aber wir leben zugleich in einer Zeit, in der der Tod tabu ist. Ich lerne 40, 50-jährige Menschen kennen, die zum ersten Mal einen Toten sehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch je überhaupt einen Menschen haben sterben sehen. Dabei stirbt in jeder Sekunde ein Mensch. In jeder Sekunde ein Mensch. In diesem Augenblick wird hundert- und tausendfach in unserem Land gestorben. Millionenfach in der Welt. Aber man kann Jahre und Jahrzehnte leben, ohne überhaupt einmal einen sterben zu sehen. Da, so haben wir langsam ein Wirklichkeitsbewusstsein auch unter den Christen geschaffen. Natürlich weiß man theoretisch, dass es den Tod gibt und dass jeder mal stirbt. Aber praktisch ist es ausgeklammert. Praktisch gibt es das nicht. Man stirbt auf Intensivstationen, keimfrei, an zig Armaturen angeschlossen. Und aus hygienischen Gründen natürlich müssen die Verwandten draußen bleiben. Und nicht wenige sind ganz dankbar dafür. Wenige stellen sich ein an den Sterbebetten ihrer Verwandten. Wenige halten es durch. Woher kommt es eigentlich? Ich kann das nicht vertiefen. Ich will euch nur darauf aufmerksam machen, dass zum Leben mit Christus, dem Leben mit dem Auferstandenen, diese Kostbarkeit gehören darf. Dass ich ganz bewusst weiß, mein Leben hat ein Ziel. Jesus bringt mich zum Ziel. Und dass ich dann in einer Situation wie der unseren heute anfange zu beten. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Wir haben einen Bildungsnotstand. Wir leiden an Volksverdummung. Und die Volksverdummung schreitet nicht deshalb vor, weil die Volkshochschule und der Erwachsenenbildungsprogramm der Kirche nicht ausreichend finanziert werden, sondern weil wir den Tod ausgeklammert haben. Im Psalm heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Die Wissenschaftler des Mittelalters, große Geister, hatten auf ihrem Schreibtisch einen Totenkopf, einen echten liegen, konnte man damals noch. Plastik ging das ja nicht. Memento mori. Das waren nicht Leute, die mit dem Leben nichts anfangen konnten und die immer so düstere Friedhofsgärtnerperspektiven hatten. Nein, die Friedhofsgärtnerperspektive, wir haben nur einen unter uns, wisst ihr, der seine Ferienjob auf dem Friedhof macht. Ja, ist ja mal ganz fröhlich. Ich meine da bei den Blumen auch. Nee, sondern sie sagten, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell herein. Mit diesem Ziel. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. In dem Maße, wie wir auch als Christen verdrängen, dass Jesus unser Leben zu einem Ziel führt, werden wir keine Maßstäbe mehr haben für das, was wichtig und vorrangig ist. Wir werden uns verlieren an Kinkerlitzchen. Wir werden Nebensächlichkeiten überschätzen, unser Leben vertun mit Randfragen und werden Wesentliches gar nicht zu Gesicht bekommen. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Das ist eine Frucht. Ich meine, ich verstehe, dass Leute, die keine Hoffnung haben, für die der Tod nur der große Räuber ist, der total abräumt. Dass die, was soll ich denn tun? Ich kann auch nicht mit Problemen leben, die ich nicht lösen kann. Nicht? Dann verdrängt man. Das ist die Frucht der Auferweckung Jesu, dass ich weiß, niemand kann mich von Jesus scheiden. Dass ich der Endlichkeit meines Lebens ganz bewusst lerne, ins Auge zu sehen. Das hat man nicht per Entschluss, das muss man tatsächlich lernen. Und weil man es in unserer Gesellschaft, in unserer Welt nicht mehr beigebracht kriegt, einfach weil es nicht passiert, da hatten es meine Mutter noch einfacher. Das war selbstverständlich, dass sie als 10-jähriges Mädchen am Sterbebett ihres Vaters zu Hause stand und die 3 Tage, die er dort zu Hause aufgebahrt war, dann war die ganze Familie mit im Haus. Man wohnte, muss ich mal vorstellen. Man wohnte überall ganz normal mit der Leiche des Verstorbenen unter einem Dach. Da kriegen Leute heute den Kotz übel, wenn man dran denkt, nicht? Dass das passieren könnte. Augen zu, pst, Desinfektionsmittel in den ganzen Bauraum geströmt und ab in den Kühlschrank. Ne? Ich bin sehr wesentlich geprägt worden in meinem Glauben und habe viel, viel Hilfe bekommen durch meinen väterlichen Freund Wilhelm Busch, der einer meiner Vorgänger gewesen ist in der Essener Arbeit. Und auf dessen Todesanzeige, da stand dieser Vers, der mich ungeheuer überrascht hat. Er stand, in Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Normalerweise ist gar nicht möglich, dass man das Beste noch steigert. Aber so muss man es formulieren. In Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Wir haben in den letzten 10 Monaten viel, viel Schlimmes lernen müssen in unserer Arbeit. 10 Monate lang, wo ein Leiter aus unserem Leiterkreis, 18, 19 Jahre, an Knochenkrebs starb, wissend, was er hat. Das war für uns alle in unserem Mitarbeiterkreis eine schlimme, schlimme Schule Gottes. Das wirkt anders als eine Bibelarbeit. Das ist dann, wenn du da stehst am Bett eines Jungen, der nur noch Haut und Knochen ist und dann wegstirbt. Plötzlich werden die Prioritäten anders, nicht? Plötzlich lebst du nicht mehr mit dem Gedanken, naja, wenn du 80 bist und so. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Schade, dass ich nicht mehr so viel sagen kann. Ich erinnere euch nur noch an Demas und an Markus. Bitte schaut mal rein, Vers. Da, zum Schluss kommen nämlich jetzt, das müsst ihr für euch lesen, diese persönlichen Notizen. Herrlich, wie bei den gewaltigen Aussagen dann zwischendurch plötzlich der Hinweis kommt, ich habe doch meinen Mantel da in Troas vergessen. Pack den doch mal ein. Also ich finde es ja tröstlich. Ich unterstelle einfach mal, dass der Paulus den aus Versehen vergessen hat. Vielleicht war es auch eine Transportfrage, das Gewicht des Abwehrs. Und dann musste er ja die Pergamente da, die Membranen heißt es. Bring die Membranen mit, schreibt er im griechischen Text. Das waren die Schriftrollen. Der musste, ja, muss man mal vorstellen, wenn der die Briefe schrieb, wenn du mal nur auf DIN A4 Bögen mit der Hand den 1. 2. Timotheusbrief abschreibst oder gar die 16 Kapitel des Römerbriefes, da kannst du mal gucken, wie viel Papier du brauchst. Was meinst du, was die geschleppt haben am Pergamentrollen, um das zu schreiben? Junge, Junge, da brauchst du einen mittleren Container auf dem Puckel für, um das zu kriegen. Na gut, aber davon wollte ich ja nicht reden. Ich wollte euch nur auf hinweisen, auf Demas, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb geworden. Diesen Äon, das ist Welt im Sinne nicht der schönen Schöpfung Gottes, sondern Welt im Sinne der gottfeindlichen Macht. Mich tröstet das ein bisschen. Ich mache mir manchmal Gedanken, dass aus unserer Jugendarbeit so mancher abschwimmt. Und da sage ich, Mensch, was sind wir doch schlechte Seelsorger, dass wir denen nicht halten können. Und da muss ich dann manchmal mich trösten lassen, das ist auch einem Paulus passiert, mit einem engsten Mitarbeiter, Demas. Der hatte plötzlich keine Lust mehr. Dem war dieser dauernde Kampf um Jesu Willen einfach über. Der wollte mal angepasst leben. Der wollte einfach mal wegtauchen. Und dann ist er weggetaucht. Wilhelm Busch, der schrieb Anfang der 50er Jahre mal ein paar heiße Artikel über die Jugendarbeit. Damals fing dazu an, dass man sagt, man muss ja nicht in jeder Gruppenstunde ein biblisches Wort und eine Andacht sagen und so. Wir kommen von der Peripherie zum Zentrum, wir machen erstmal einen Tanztee. Und wenn die Leute uns dann auf unsere gläubigen Augen hin ansprechen, aus welchen Motiven wir tanzen, dann sagen wir ihnen auch, dass wir vom Evangelium herkommen. Und so diese Sprüche, die wurden damals erfunden, die sind inzwischen ja radikal geworden. Da schrieb Wilhelm Busch einen Artikel unter dem Motto, wird der schmale Weg verbreitert, und dann im Vorwort gesteht er, dass er eigentlich einen anderen Titel vorhatte, aber er hätte ihn dann endgültig doch nicht gewählt und er hieß Demas wird Jugendpfarrer. Ja, es ist immer noch so. Aber lasst mich als letztes euch den Markus in Erinnerung rufen, der ist nämlich ermutigend, Vers 11. Eine Flasche wird doch noch ein brauchbarer Mitarbeiter. Das ist eine Sensation. Der Markus war eine richtige fromme Flasche. Der war nämlich in die christliche Mischpoke der Topmannschaft der damaligen Kirche, Paulus und Barnabas und Co. reingerutscht, weil er eine einflussreiche Mutter hatte. Die Maria, in deren Haus traf sich in Jerusalem die Gemeinde. Und dann nahm der Paulus und Barnabas den Jungen mit auf die erste Missionsreise. Und unten an der türkischen Küste, da kriegt er Durchfall. Und da hat er bei Nacht und Nebel sich abgesetzt und ist zu Mama nach Hause gefahren. Und da war der Paulus stocksauer. Und beim zweiten Ansatz, da stand es wieder zur Diskussion, ob man den Jungen noch mal mitmacht. Da hat der Paulus gesagt, bei mir nicht mehr. Bei mir ist er nicht mehr mit im Team. Und der Barnabas sagte, aber bei mir. Denn der war der Onkel vom Johannes Markus. Die waren verwandt. Echte, gute, geistliche Vetternwirtschaft in der Gemeinde. Nicht? Edelste Gesichtspunkte unter den führenden Aposteln. Und dann zerstritten sich die beiden leitenden Evangelisten der Urkirche, Paulus und Barnabas. Und der Barnabas zog mit seinem Neffen Markus los und der Paulus sagte, die sollen mir einen Kopf blasen. Er nahm den Silas und fand dann später den Timotheus. Da war was zerbrochen. Der Markus war eine Flasche. Das war ein Mitarbeiter mit einer großen Klappe, aber nicht viel dahinter. Der formulierte dauernd Statements auf dem Papier, aber wenn er 6 Wochen hintereinander mal regelmäßig eine Gruppenstunde machen sollte, dann ging ihm die Luft aus. So von dem Kaliber war das. Der hätte gut auch in unsere Jugendarbeitslandschaft gepasst. Das ist so ein Kernproblem, was wir da haben. Senkrechtstarter sagen wir dazu. Leute, die unwahrscheinlich abheben, aber die nicht durchhalten. So, und jetzt finde ich das prima, dass zum Schluss kann der Paulus sagen, den Markus, den bringe mit zu mir, denn er ist mir, da heißt es sogar, sehr nützlich zum Dienst. Da steht im Griechischen nicht nur nützlich, sondern gut nützlich, sehr hilfreich, sehr brauchbar zum Dienst. Was ist das für ein hoffnungsvoller Ausblick? Eine Flasche entwickelt sich zum zuverlässigen, hilfreichen Mitarbeiter. Dann ist ja für uns alle noch Hoffnung. Wir wollen beten. Herr, wir bitten dich herzlich darum, dass du uns brauchbar machst, dass wir in der Treue und in der Liebe, in der Hingabe, im Fleiß den Dienst an den Menschen zu deiner Ehre tun. Und wir bitten dich, wie du es uns aufgetragen hast, sende Mitarbeiter in die Ernte. In diesen Bereich von Schleswig-Holstein. In unser ganzes Land, in der Bundesrepublik. Herr, erwecke dir treue Mitarbeiter, die Tausende und Abertausende von jungen, alten Menschen erreichen, die so ein Zerrbild von dir haben. Erwecke und sende dir Mitarbeiter für die Weltmission. Herr, wir rufen dich an und danken dir, dass du versprochen hast, Gebet zu erhören. Amen.